Hallo und herzlich willkommen zu Spür mal drüber nach, deinem Podcast zur traditionellen europäischen Medizin. Ich bin Veronika Teig, ausgebildete Heilpraktikerin, Gesundheitscoach, Wellnessmasseurin und Bewegungstrainerin. Gemeinsam erkunden wir, wie wir mit Hilfe von naturheilkundlichem Wissen unsere Selbstwahrnehmung und Intuition stärken können. Am Ende jeder Folge gibt es noch praktische Tipps, die du direkt in deinen Alltag integrieren kannst. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem Nigelnagel neuen Podcast Spür mal drüber nach, der Podcast zur traditionellen europäischen Medizin. Und heute geht es um die Temperamentenlehre. Was können wir mit der anfangen? Was kann die uns helfen bei unserer Selbstwahrnehmung? Und zuerst erzähle ich mal, was wir heute so alles vorhaben. Und zwar geht es natürlich erstmal darum, was ist diese Temperamentenlehre denn überhaupt? Was meine ich damit? Und dann geht es über die Temperamente, wie sie sich Galen ausgedacht hat. Es geht also um die Sanguinikerin, um die Phlegmatikerin, die Cholerikerin und die Melancholikerin. Und so grob, was sind das denn überhaupt für Typen? Dann geht es eben auch darum, was für Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften gehören da so ein bisschen mit dazu. Und dann die Verbindung zur Konstitutionslehre, das ist so ein Wort, das schwebt da auch mit drin rum, gehen wir nochmal genauer drauf ein und heute mal ganz kurz. Und dann ganz wichtig, Reiz, Reaktion und Balance. Wie reagiert unser Körper denn auf Einflüsse und was haben die Temperamente genau damit zu tun? Und dann natürlich, was fange ich jetzt mit diesem Wissen an? Also, wie passe ich das Wissen in meiner Praxis an? Wie kann ich das anwenden? Und was mache ich damit in meinem Alltag? Dann am Schluss gibt es nochmal den kleinen Impuls zum Selbsterspüren, um deinen Weg zu deiner inneren Expertin noch mehr zu unterstützen. Und schließlich eine kurze Zusammenfassung, was das denn alles war, was ich da erzählt habe. Legen wir los. Es ist ja so, wenn wir älter werden, schöner Einstieg, ich sehe schon die ersten, die aussteigen, dann merken wir immer mehr, zumindest die meisten von uns, wenn irgendwas nicht mehr so rund läuft. In der Jugend verzeiht unser Körper uns noch so einiges. Und je älter wir werden, desto aufmerksamer dürfen wir mit uns umgehen, desto länger hält der Kater an, desto schlimmer ist der Muskelkater gefühlt und wir werden so ein bisschen bewusster, uns wird bewusster, dass wir achtsam mit uns umgehen sollten. Die traditionelle europäische Medizin bietet uns da faszinierende Möglichkeiten, auch selbst für uns zu sorgen. Natürlich auch bei Therapeutinnen und Therapeuten, die uns da mit unterstützen können. Nichtsdestotrotz steckt ganz viel drin, was wir selbst persönlich anwenden können. Aber dafür müssen wir uns erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Was ist das überhaupt? Ich versuche nicht ganz so theoretisch zu sein diesmal wie im letzten Podcast. Es ist so die philosophische Grundlage natürlich von dieser Theorie. Ist erstmal schwierig zu greifen und jetzt wird es immer konkreter. Ich gebe mir Mühe. Was mir super wichtig ist, vorweg noch zu sagen, das klingt jetzt vielleicht erstmal wieder nach Schubladendenken. So, ich habe die eine Schublade, da stecken die Sanguinikerinnen drin, dann kommen es in der nächsten Schublade die CholerikerInnen, dann kommen die PhlegmatikerInnen und die MelancholikerInnen. So, und die passen da auch nur in diese jeweils eine Schublade und dürfen da auch nicht drüber gucken. Man darf jetzt nichts essen, was die anderen essen und auch nichts machen, was die anderen machen. So ist das nicht gemeint. Da geht es tatsächlich eher darum zu sagen, okay, woran kann ich mich denn vielleicht orientieren? Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es so, dass ich gerade erst in den letzten Jahren ganz viel wieder gelernt habe, was will ich denn überhaupt? Und ich meine jetzt nicht, was will ich in meinem großen Leben, in dem großen Ganzen, was sind meine Ziele? Das auch, verstehe mich nicht falsch. Aber schon allein, was will ich denn jetzt zu essen? Was will ich denn jetzt zu trinken? Weil ich und alle anderen auch in einem System leben, das uns versucht, in die eine oder andere Richtung zu bringen. Soll heißen, wir wachsen auf und dürfen erstmal lernen, wie wir uns am besten anpassen. Und eine Sache, die ich sehr repräsentativ finde dafür, wie dieses System funktioniert, ist unser Essen. Kinder kommen auf die Welt und die allermeisten wissen, was sie brauchen. Und wenn wir die in Ruhe lassen würden und denen alles vorlegen, hier bitteschön, die ganze Bandbreite an Nahrungsmitteln steht dir zur Verfügung und dann entscheiden sich Kinder dafür, was sie gerade brauchen. Und dann habe ich also als Kind gelernt, wie ich essen soll. Und dann habe ich weitergelernt, ich bin ja schließlich eine Frau und dann auch noch potenziell vielleicht auch eine dickere Frau. Da lerne ich natürlich noch mehr übers Essen. Und ganz besonders, was ich nicht essen darf, was ich besonders viel essen soll, wann ich essen soll, wann ich nicht essen soll. Jedenfalls habe ich Jahre damit zugebracht, ganz viel Information von außen zu erhalten, wie ich mich um meinen Körper kümmern soll, was die Nahrung anbelangt. Das hat ehrlich gesagt bei mir dazu geführt, dass ich nicht mehr so genau gespürt habe, was mein Körper eigentlich will. Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Wann ist das zufrieden und wann nicht? Und ich musste erst ganz schwer wieder lernen, was will ich denn? Es gibt ganz viele großartige Personen aus dem Bereich intuitive Ernährung. Und ich meine nicht intuitive Ernährung als Diät, um dann abzunehmen, sondern intuitive Ernährung tatsächlich. Um wieder zu lernen, was sagt mein Körper, was braucht mein Körper, was will mein Körper, um wieder in diese Intuition zurückzukommen. Und ich finde, am Essen kann man sich das häufig gut vorstellen. Ne? Dann frage ich mich, okay, was will ich? Also ich habe jetzt Hunger. Was sollte ich jetzt essen? Weil ich sollte eigentlich was Gesundes essen. Und dann esse ich also jetzt lieber einen Salat. Aber vielleicht brauche ich gerade eigentlich was ganz was anderes. Und ich finde, die traditionelle europäische Medizin ist so ein Ansatz, um mich dabei zu unterstützen, dieses neue Erlernen. Das, was ich eigentlich schon mal konnte, als ich geschlüpft bin und was auch noch in mir drinsteckt, das ist ja nicht weg. Ich habe es mir nur so ein bisschen abtrainiert. Und die Temperamentenlehre sagt mir, schau mal, du tickst so ein bisschen, wahrscheinlich in die Richtung. Probier's doch mal damit. Und dann muss ich mich nicht durch alles durchprobieren, sondern ich schaue mir diese Vorschläge mal an, spüre da mal rein, probiere das aus, gucke, wie es mir davor und danach geht und stelle dann fest, voll das Richtige für mich oder nee, eigentlich fühlt sich auch nicht so ganz passend an. Also ich kann da ausprobieren, aber die Bandbreite ist ein bisschen kleiner und natürlich in der Therapie auch. Ich meine, ich als Therapeutin, eine Person steht vor mir, ich habe so viele Möglichkeiten. Und um da hoffentlich vielleicht die passendere zu erwischen und die Person kenne ich ja vielleicht erst 5 Minuten und dann soll es losgehen. Um in so einer kurzen Zeit eine passendere Therapie zu finden, finde ich das auch ganz toll, diese Einteilung zu haben, zu wissen, okay, das ist, die Person fühlt sich kalt an, da würde ich jetzt eher diese oder jene Therapie nutzen, weil die Person sich kalt anfühlt. Ganz simpel. Ganz einfach, aber ich finde es so hilfreich und es ist eben was anderes, als zu sagen, alle Menschen sind gleich und deswegen kriegt jede Person dieselbe Therapie. Ich lade dich also heute dazu ein, einen Schritt weiter zu kommen, darin die Expertin für deinen eigenen Körper zu werden. Mal zu gucken, ist es eine Herangehensweise, die spannend ist für dich? In welchen Temperamenten findest du dich wieder oder aber die Menschen in deiner Umgebung? Und da können wir ganz viel über uns selbst und auch über die anderen lernen. Die Temperamentenlehre ist ein super zentrales Element in der traditionellen europäischen Medizin. Und die geht direkt aus dieser 4-Säfte-Lehre oder Humorallehre hervor. Das heißt, wir hatten von den Säften von Gelbgalle, Schwarzgalle, Blut und Phlegma gesprochen. Und je nachdem, welche dieser Säfte sehr dominant sind in einer Person, danach richtet sich dann die Temperamentzuordnung sozusagen. Wir haben also genauso wie wir 4 Säfte haben, auch erstmal 4 Grundelemente. Die Sanguinikerin, die wird dem Element Luft zugeschrieben und hat vor allem Dominanz des Saftes Sanguis Blut. Dann haben wir die Cholerikerin. Die Cholerikerin wird dem Element Feuer zugeschrieben. Das sagt auch schon ganz schön viel über diesen Typen aus. Und da ist vor allem die Gelbgalle, die Cholera, dominant. Beim Typen der Melancholikerin ist, steckt im Namen auch schon wieder drin, die Melancholera ganz dominant. Und das wird dem Element Erde zugeschrieben, sowohl der Saft als auch dieser Typus. Und schließlich haben wir den Typus der Phlegmatikerin, Phlegma zugeordnet, also dem Schleim und dem Element Wasser. So, das sind unsere vier Grundtypen. Jetzt ist es so, wir tragen alle Elemente in uns und alle Säfte, sonst würde unser Körper gar nicht funktionieren. Und wie gesagt, diese Säfte sind nicht wortwörtlich zu nehmen. Ich würde jetzt keinem empfehlen, diese Schwarzgalle ausfindig machen zu wollen. Das ist eine Metapher, die damals genutzt wurde, um die Körperfunktionen zu beschreiben, die aber erstaunlich gut funktionieren, auch im Hinblick auf die moderne Physiologie, also auf die modernen Kenntnisse der Physiologie. Und das lässt sich alles ganz schön gut übertragen und ist für die Vorstellung dieser komplexen Abläufe im Körper sehr hilfreich, das so bildhaft zu nutzen. Wie gesagt, wir alle tragen alle Säfte in uns und wir alle haben Eigenschaften von allen diesen Typen in uns. Natürlich, manchmal werde ich wütend, manchmal bin ich faul, manchmal fühle ich mich wie so ein kleines Kind und hüpfe fröhlich durch die Gegend und manchmal bin ich unsäglich traurig. Und das sind alles Eigenschaften, die jetzt unterschiedlichen Temperamenten zugeordnet werden würden. Und gleichzeitig sind manche Sachen bei mir dominanter und treten häufiger auf als andere. Ich bin nicht immer komplett im Gleichgewicht. Und das ist nicht das Ziel und das ist auch keine Person. Niemand trägt alle Säfte zu gleichen Teilen und alle Temperamente zu gleichen Teilen in sich. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, meine Individualität zu leben. Und zwar so, dass es mir dabei gut geht. Und dafür ist die Temperamentenlehre ideal. Jetzt ist es so, diese vier Grundtypen sind wir schon mal besser dran als mit nur der eine Patient braucht XY. Finde ich schon mal gut. Ist natürlich klar, vier Typen, immer noch recht wenig. Wenn ich jetzt mir anschaue, wie ich so ticke, fällt es manchmal schwer, mich zu entscheiden. Bin ich jetzt Melancholikerin oder Phlegmatikerin? Also letzte Woche hätte ich mich da eher und jetzt heute, vielleicht bin ich einfach beides. Vielleicht ist eins dominant und das andere spielt aber total rein und dann würde man sagen, melancholische Phlegmatikerin. Und genau so geht es mit allen anderen Typen natürlich auch. Das wäre dann so der Flügel meines Haupttemperaments, das Melancholische zum Phlegmatischen. Was es nicht so gibt, ist jetzt Gegensätze in einem. Also gleichzeitig cholerisch und phlegmatisch zu sein, ist nicht so leicht umsetzbar. In einem Grundtyp ist natürlich, kann ich auch als Phlegmatikerin mal eine cholerische Phase haben, weil ich aus dem Gleichgewicht geraten bin durch Reize, welcher Art auch immer die so waren, ob es jetzt hitziger Sommer ist oder zu viel Diskussion, die mich erhitzt haben, ist möglich. Aber ich habe jetzt keinen cholerischen Flügel als Phlegmatikerin. Ich habe also 12 Grundtypen, die ich jetzt für den Hausgebrauch super praktisch finde, da irgendwie zu gucken, wie kann ich mich da einsortieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich denn heraus, was für ein Temperament das meine ist? Das ist gar nicht so einfach. Natürlich kennst du dich am allerbesten, aber du kennst vielleicht die Temperamentenlehre noch nicht so genau. Und deswegen machen wir uns jetzt mal auf die Reise und ich erzähle dir immer mehr und vielleicht irgendwann kommst du dann drauf, da passe ich rein. Heute machen wir so einen Grobüberschlag und danach kommen dann noch Folgen jeweils zu einem Temperament, also 4 Folgen danach noch zur Cholerikerin, Phlegmatikerin, Sanguinikerin und Melancholikerin. Und es ist wichtig, dass es gar nicht so leicht ist, so eine Zuordnung zu treffen, ne? Weil wir eben alles in uns tragen. Und es reicht also nicht ein Hinweis, um zu sagen, ja, weiß Bescheid, bist Cholerikerin. Ist nicht so einfach. Nur weil jemand mal cholerisch reagiert. Und da ist tatsächlich auch super wichtig zu sagen, der Sprachgebrauch heute, was bedeutet cholerisch, was bedeutet melancholisch, was bedeutet phlegmatisch, ist sehr, sehr klein. Ne? Phlegmatikerinnen sind träge und faul. Cholerikerinnen sind laut und aggressiv und Melancholikerinnen heulen die ganze Zeit rum. Nein, könnte sein. Aber vor allem, wenn dieses Temperament nicht im Gleichgewicht ist, weil dann kommen diese Extreme zum Tragen. Also deswegen freue ich mich, wenn du da so ein bisschen rauskommst aus dieser Festlegung und einfach sagst, okay, ich gehe jetzt mal hier so ran, als hätte ich noch nie was von diesen Typen gehört und guck erst mal, lass mich überraschen und lerne die ganz neu kennen. Und beim Neukennenlernen ist es so, dass ganz, ganz viele Faktoren beachtet werden dürfen. Und ich kann das auch nicht von außen. Das ist keine Sichtdiagnose. Ich sehe nicht einen Menschen und denke, okay, alles klar. Es gibt Faktoren, ne? Also die Haarstruktur, natürlich der Gesichtsaufbau, die Körperform, die Lippen, die Hautstruktur. Ist es warm, ist es kalt, ist es sehr stark behaart, nicht so stark behaart? All das sind natürlich Merkmale, die ich unterschiedlichen Temperamenten zuordnen kann. Aber ich kann keine eindeutige Zuordnung allein anhand Äußerlichkeiten treffen. Und ich kann auf gar keinen Fall irgendeine Zuordnung treffen, ohne mit der Person gesprochen zu haben. Ich muss wissen, wie ist dein Innenleben, um genug Hinweise zu haben, welches Temperament dich denn dominiert. So, ich habe schon gesagt, Äußerlichkeiten können total dazu spielen, von der kleinen Zehe bis zur Haarspitze kann man alles irgendwie Temperamenten zuordnen. Dann kann man gucken, natürlich, wie ist die Persönlichkeit, wie ist der Charakter, wie reagiere ich in Gruppen, wie ist mein Führungsstil, wann wache ich auf, beziehungsweise wie viel Schlaf brauche ich, will ich auch untertags schlafen, welches Wetter finde ich total schön, welches Klima mag ich, wo reise ich gerne hin, wie ist meine Stimmlage, wie ist meine Stimme, wie ist mein Gang, ist der dominant oder leicht, wie ist mein Händedruck, ganz sanft oder richtig fest. Dann auch, was lese ich gerne, was arbeite ich, beziehungsweise macht mir diese Arbeit Spaß, wie gehe ich an Aufgaben ran, wie reagiere ich in Konflikten, welches Essen mag ich ganz besonders gern und wenn ich das dann gegessen habe, was macht das dann mit mir, bin ich dann müde oder bin ich dann fit, bin ich dann unausgeglichener oder fühle ich mich wohl, auch dieses Wohlfühlen. Wie ist das, wenn ich krank werde? Ist das kurz und intensiv oder bleibt das häufig ganz lange? Kriege ich das nie wieder los? Was für Erkrankungen habe ich denn? Habe ich es eher mit dem Bauch? Habe ich es eher mit Erkältungskrankheiten? Habe ich Entzündungen? Also alles eigentlich, alles an mir und in meinem Leben, insofern ich das selbst einen Einfluss drauf habe oder das sich in mir widerspiegelt, all das kann reinspielen. Beziehungsweise spiegelt so ein bisschen, was mein Temperament ist. Kommen wir jetzt also zu den einzelnen Temperamenten. Ich gebe euch ein kurzes Blitzlicht auf jedes, damit ihr so eine grobe Vorstellung habt, wie wer tickt und was es eigentlich genau ist. Ich hatte gesagt, fangen wir mal mit Cholerikerin an. Ich hatte gesagt, die Vorstellung, dass die ganze Zeit aus der Haut fahren, ist nicht wirklich so. Das ist eben wirklich, wenn Cholerikerinnen unausgeglichen sind. An sich sind Cholerikerinnen sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert im Sinne von, dass sie sich Ziele setzen und dann auf die drauf losgehen. Und zwar straffen Schrittes. Die machen das direkt. Das sind Macher, so Visionäre, Visionäre, die das dann auch gezielt umsetzen. So beflügelte Visionäre, ich habe ganz viele Ideen. Das sind eher Sanguinikerinnen. Cholerikerinnen sind im Äußerlichen auch eher klar und strukturiert, im Inneren und auch in ihrer Umgebung sehr gerne, dass das alles klarer ist und ein bisschen kantiger ist und kompakter. Wirklich sehr Bestimmt. Und sehr klar in dem, was sie wollen und wann sie es wollen und auch, wenn sie es nicht mehr wollen. Denen ist auch gerne mal warm, denn so die Grundqualität von CholerikerInnen ist warm und trocken. Und das bestimmt dann auch, was ihnen gut tut im Besonderen oder aber was dafür sorgen könnte, dass es so ein bisschen überkippt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber wenn wir im Winter Auto fahren, ja, ist auch nicht so schön. Manchmal gibt es Eis, aber die Leute, es wird nicht so viel gehupt, die Leute regen sich nicht so viel auf. An einem heißen Hochsommertag, wenn wir das schon 2 Wochen Hitze hatten, wird das unangenehmer. Dann werden die Leute lauter und aggressiver. Das ist wirklich so eine, für mich fühlt sich das wirklich an, uhu, die Cholerik geht bei allen so ein bisschen hoch. Da wird es ein bisschen aggressiver. Und das ist bei Cholerikerinnen eben auch die Nummer, einfach zu gucken, bin ich im Gleichgewicht oder merke ich, es brodelt gerade in mir so ein bisschen hoch. Ich kann mich abkühlen. Und zwar kann ich mich auf unterschiedlichen Ebenen abkühlen. Ich kann mich abkühlen, indem ich kühles Wasser trinke, nicht eiskalt, das ist ein bisschen zu krass für alle Personen, aber ein kühles Getränk, eine Salatgurke oder einfach nur nasser Lappen oder ähnliches kann abkühlen. Alle Personen, denen zu warm ist, und CholerikerInnen brauchen das im Besonderen. An sich brauchen die eben nicht so viel wärmende Elemente, die können schnell mal ohne Jacke und mit kurzen Hosen unterwegs sein, weil die genug Hitze in sich tragen. Trockenheit aber eben auch, und wenn die überhand nimmt, brauchen sie ein bisschen mehr Feuchtigkeit, kann sich auch in der Haut natürlich zeigen. Genau, das wäre erster Einblick zu CholerikerInnen. Von SanguinikerInnen hatte ich schon gesprochen. Das ist immer so ein bisschen das Temperament, das hoch gelobt wird, das wollen alle sein. Es ist super, ich finde es total schön, in einer Gesellschaft zu leben, wo es einfach alle Menschen gibt. SanguinikerInnen, das, was es für mich am deutlichsten macht, ist ein junges Kind. Per se werden Menschen alle in ihrer Kinderzeit als Sanguinikerinnen leben. Es gibt so viele Einflüsse, die das vielleicht reduzieren oder ähnliches, aber Sanguinikerinnen sind voller Lebensfreude, die lachen, die sind nicht so schwer belastet, denen hängt auch ein Konflikt nicht unglaublich hinterher. Die stellen sich dem, klären das und sagen, alles klar, ist jetzt durch, jetzt geht's mir wieder gut, und sind nicht so nachtragend. Das ist, die nehmen das Leben bisschen leichter, und das kann sehr ansteckend sein. Die haben Spaß und Leichtigkeit, die mögen Teamsport und helle Farben und Fröhlichkeit und Kommunikation und unterwegs sein. Und wenn sie das dann ganz viel machen, dann wird es vielleicht ein bisschen viel und sie verlieren so ein bisschen die Bodenhaftung. Und dann wäre es schön, ein bisschen runterzukommen, um nicht so abzuheben, weil da natürlich auch die Möglichkeit besteht, so ein bisschen zu naiv zu sein, ein bisschen zu viel Luftikus unterwegs zu sein. Es ist total leicht, schön, die Dinge leichter zu nehmen. Das Leben ist schwer genug, und gleichzeitig tut es eben auch gut, wenn wir uns dazwischen erden und auch mal eine Pause gönnen. Sanguinikerinnen sind so gern viel, viel, viel unterwegs, und das ist schön, die mögen neue Reize. Aber es kann auch mal zu viel werden. Und deswegen, was für Sanguinikerinnen nicht so einfach ist, ein bisschen disziplinieren, ein bisschen Pausen reinbringen. Und ich meine das jetzt nicht im starren Sinne, so viel einschränken. Nee, also Menschen sind ja per se sehr rebellisch, und Sanguinikerinnen reißen da dann noch mehr aus, sondern schon wirklich für mich zu gucken, die Sanguinikerin an sich entscheidet, wie sie das denn gestalten möchte, um zu gucken, fühle ich mich ausreichend geerdet oder brauche ich davon mehr und wie würde ich das umsetzen wollen. Was ich noch nicht erwähnt habe, die Qualitäten von Sanguinikerinnen sind natürlich, genauso wie bei den Säften, warm und feucht. Das heißt, die haben genug Energie und auch genug Ressourcen, um das alles zu machen, was sie wollen. Die werden nicht so schnell krank, wenn dann vielleicht mal kurz heißes Fieber und zack ist wieder vorbei. Im Grunde. Wenn natürlich was schiefläuft, kann es auch mal anders sein. Als nächsten Typus schauen wir uns den der Phlegmatikerin an. Die Phlegmatikerin, ja, wie sich's im Sprachgebrauch so ein bisschen übertragen hat, ist träger. Aber so richtig träge und nichtstuend wird sie nur, wenn sie unausgeglichen ist. An sich bedeutet es eher, dass sie langsamer ist im Sinne von auch in der Reaktion. Eher Sachen bedenkt, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. So ein bisschen der Fels in der Brandung. In dem Team, in der Gruppe, in der Familie ist das so die Person, auf die kann man sich verlassen. Die ist auf jeden Fall da. Sehr fürsorglich, auch humorvoll und gerne auch an einem Stammtisch zu finden mit anderen Menschen. Aber eben alles ein bisschen ruhiger und gemächlicher. Die Reaktion ist nicht so intensiv. Unglaublich loyale Personen. Und die Hauptqualitäten von Phlegmatikerinnen sind eben Feuchte und Kälte. Und das ist auch der Punkt. Eine Phlegmatikerin hat ganz viel Ressourcen, kann deswegen also auch Ausdauersport voll ihr Ding, kann durchziehen, aber hat sehr viel Kälte. Deswegen, um diese Ressourcen mal einzusetzen, braucht es ein bisschen länger. Vielleicht braucht es auch mal ein bisschen Unterstützung und Motivation von außen, um da wirklich reinzukommen. Aber es hält dafür dann auch meistens recht lang. Und die letzte in der Runde ist die Melancholikerin. Auch da hat man eine Vorstellung. Ja, können auch zu Traurigkeit tendieren. Diese Tendenz wird ein bisschen dadurch gestärkt, dass sie sehr nachdenklich sind. Und nicht im negativen Sinne, sondern dass sie sehr analytisch vorgehen und alles sehr gut durchdenken und auch einen sehr wachen Geist haben und fähigen Geist haben und super recherchieren, super analysieren. Und dann trifft man natürlich auf mehr Themen, wenn man immer alles bedenkt, was vielleicht auch zu Traurigkeit führt. An sich ist aber auch das ein Ungleichgewicht bei MelancholikerInnen. MelancholikerInnen sind kalt und trocken. Das heißt, denen fehlt ein bisschen die Wärme, um genug Energie zu haben, ins Tun zu kommen. Also die denken sich zwar großartige Sachen aus, aber die Umsetzung fehlt dann so ein bisschen. Und dann fehlt auch die Feuchtigkeit, um genug Ressourcen zu haben, um da dran zu bleiben. Weil sie schneller erschöpft sind, weil eben nicht so viel Feuchtigkeit da ist. Also ganz viel Feuchtigkeit, ganz viel Wärme für Melancholikerinnen, um sie zu unterstützen in ihrem Sein. Und natürlich immer nur bis zu dem Punkt, in dem sie es noch gut anfühlt. Was Melancholikerinnen auch häufig vereint, ist, dass sie Kunst sehr anerkennen können, sei es jetzt Gemälde oder Bildhauerei oder andere ästhetische Dinge wie Ballett oder Ähnliches, das sie auch mitunter gerne selbst ausüben oder auch Bogenschießen. Also es ist so ein, sie sind feinsinniger und auch in der Optik kommt das rüber, dass der Körper feingliedriger ist, dass es zartere Finger sind, zarterer Aufbau insgesamt. Das ist so ein kurzer Einblick zu den Typen. Es ist ganz klar, das war jetzt wirklich überspitzt dargestellt. Ne? Es gibt Personen, die kann man genau darin vielleicht wiedererkennen. Aber per se, kurzer Einblick. Wie gesagt, es ist viel komplexer.
Es war einmal Geschichten aus der traditionellen europäischen Medizin.
Auch heute gibt es wieder ein paar Worte, nicht von mir, sondern von schlauen Menschen aus der Vergangenheit. Ein paar Zitate, unterschiedliche heute, passend zum Thema. Dr. Aschner hat geschrieben, Konstitution ist der aus den Erbanlagen hervorgegangene, aber durch Umwelteinflüsse veränderbare Zustand eines Individuums und seine Reaktion auf äußere und innere Einflüsse. Hippokrates sagt, die Natur selbst ist die beste Heilerin. Wer sein Temperament kennt, kann mit gezielten Maßnahmen sein Gleichgewicht bewahren. Und Galen sagt, der beste Arzt ist der, der weiß, was für einen Menschen nützlich ist, nicht für alle Menschen. Das war jetzt auch eigentlich schon das Wichtigste für heute. Temperament und Persönlichkeit und Reizreaktion ist jetzt das nächste Thema, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Temperament zeigt nämlich vor allem, wie wir auf Reize reagieren, wie schnell wir reagieren und wie dauerhaft dann auch. Und natürlich zeigt es auch, was jetzt ja schon komplett rausgeklungen ist, unser Charakter, unser Entscheidungsverhalten, unsere emotionale Tiefe und auch unsere Krankheitsanfälligkeit und unsere Energiezyklen innerhalb des Tages- und Nachtverlaufs. Das Wort Temperament, dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Es ist ja so, dass es heute gerne genutzt wird, synonym für Charakter beziehungsweise Charakterstärke, möchte ich mal sagen, wenn jemand temperamentvoll ist besonders. Ich hoffe, es ist inzwischen durchgekommen, dass in der TEM dieses Wort Temperament komplexer ist und viel mehr Bedeutung hat. Dann hatte ich noch angekündigt, dass wir ganz kurz auf den Begriff der Konstitution eingehen und auf so ein paar andere Definitionen, die in der TEM immer wieder rumschwirren. Ich glaube, da müssen wir noch mal konkreter zu kommen, aber damit ihr schon mal einen Einblick dazu habt. Wir haben gesagt, das Temperament bestimmt mich. Das heißt auch, ich werde damit geboren. Das ändert sich trotzdem so ein bisschen. Das, was besonders ausgeprägt ist, in meiner Jugend ist das anders, als es heute ist und als es in meinem Alter sein wird und auch innerhalb der Jahreszeiten. Aber per se bin das ich. Das ist so ein bisschen dieses, Leute ändern sich nicht. Stimmt. Ich habe mein Temperament, mit dem bin ich geschlüpft. Und das werde ich auch behalten. Aber die Ausprägungen ändern sich. Und diese Ausprägungen, das kann man als Konstitution bezeichnen. Die Konstitution, die also tatsächlich geprägt wird von den Reizen, die auf mich einwirken. Dann die Temperatio. Das wäre der Phänotyp, der wirklich zeigt, okay, das so ist es gerade, ne? Dieser, wenn man sagt, das Temperament, der Genotyp, da, das ist das Stabile und die Temperatio ist, wie hoch ist denn der Säftestand jetzt in diesem Moment? Also das ist, ne, wenn Phlegma bei mir immer eher höher ist, wird jetzt nicht die Cholera das überwiegen, aber per se variiert das natürlich ein bisschen. Ich bin ja kein Stein. Ich hatte schon gesagt, Reiz und Reaktion ist ganz wichtig bei meinem Temperament. Das heißt, wie schnell reagiere ich, wie schnell bewege ich mich, was mache ich am liebsten, was esse ich am liebsten, wann bin ich besonders wach oder müde. Und am idealsten ist das alles, wenn Eukrasia vorherrscht. Das ist wieder so ein schönes Wort, wenn alles im Gleichgewicht ist. Das heißt eben nicht, dass alle Säfte gleich hoch sein müssen, sondern dass es mein ganz individuelles Gleichgewicht ist. Dass meine primären Säfte immer noch stärker sind als die anderen, aber genauso alle zueinander stehen und alle so arm an Schärfen sind, dass ich mich damit wohlfühle und dass ich keine Probleme habe. Und das ist auch grundsätzlich der Punkt, ne? Niemand muss irgendwas ausgleichen. Wenn ich zufrieden bin, ist alles tippitoppi. Ich kann natürlich gucken, was habe ich für Schwächen? Und dann kann ich daran arbeiten. Aber ich muss nicht perfekt sein. Und dieser Drang zum Perfektionismus, der sich so ein bisschen durchsetzt, den finde ich schwierig, weil ich bin ein Mensch. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin total individuell. Und meine Schwächen machen mich auch zu dem, was ich bin und machen einen Teil meiner Individualität aus. Wenn ich unter diesen leide, ist das was anderes. Und da finde ich es total schön, Unterstützung haben zu können mit Hilfe der TEM. Und ich finde es auch total schön, mich selber immer mehr zu erkennen und zu sagen, ach schau, da schlägt mein Temperament mal wieder durch, egal auf welcher Ebene, meine Hautbeschaffenheit, auf was ich Hunger habe oder ähnliches. Und dann einfach zu sagen, interessant, Punkt. Es ist eher ein meditativer Ansatz zu sagen, das anzuerkennen, ohne es zu bewerten. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das bin einfach ich. Es geht also darum, meine Schwächen bei Bedarf zu kompensieren und meine Stärken bei Bedarf zu unterstützen. Also ich kann daran arbeiten, ich muss es aber nicht, ich muss es sowieso nie und wenn es mir aber damit nicht gut geht und ich es will, dann bitteschön, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Im Übrigen, wenn es eben aus dem Gleichgewicht geraten ist, das nennt man dann Dyskrasie, also Ungleichgewicht. Ich könnte noch so viel erzählen über die einzelnen Temperamente. Wir machen jetzt nochmal einen Kurzrundumschlag, in welchen Bereichen, um es nochmal ein bisschen fassbarer zu machen, das Temperament sich auch zeigt. Zum Beispiel beim Wohnen. Das bezieht sich vor allem darauf, wie ich gerne wohnen möchte. Und auch, was mir besonders gut tut, wie ich denn lebe. Auch wo ich lebe, aber auch wie ich meinen Ort einrichte. Manchmal kann ich es mir nicht so gut aussuchen, wie meine Umgebung ist, ob ich jetzt am Meer wohnen will oder in den Bergen oder im Wald. Aber was ich dann von diesen Elementen in mein Haus hole, das kann ich selbst entscheiden. Und dann gibt es ja auch krasse Unterschiede, wie die Leute so ticken. Ich habe vorhin schon gesagt, CholerikerInnen sind sehr genau, auch sehr konkret und sehr kantig. Eine cholerische Wohnumgebung ist eher klar strukturiert. In Erdfarben und natürlichen Farben ist es sehr angenehm, aber es ist auch sehr ordentlich mitunter. Melancholikerinnen, wie gesagt, mögen es ästhetisch. Da muss jetzt auch nicht überbordend zu viel sein, aber es darf ein bisschen was Künstlerisches drin sein, vielleicht was Selbstgemachtes und alles sehr schön angeordnet. Das ist so ein schönes Bild. Phlegmatikerinnen sind pragmatisch und eher gemütlich. Und das zeigt sich dann auch in der Umgebung. Und Sanguinikerinnen, wie gesagt, sehr verspielt. Wenn man also irgendwo in den Raum kommt und sich denkt, hui, hier ist aber viel los. Vielleicht wohnt da eine Sanguinikerin. Wo man es auch merkt, habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist bei der Bewegung, was für Sportarten die Personen gern machen. Ganz kurz zusammengefasst, zum Beispiel, immer nur beispielhaft, ne? CholerikerInnen stehen auf Wettkampf, die wollen siegen. Sanguinikerinnen stehen auf Risiko auch so ein bisschen und auf Teamsachen. Melancholikerinnen bewegen sich schon auch ganz gern, jetzt nicht unbedingt so ausgeprägt wie die anderen zwei, aber wenn, dann sanfter und vielleicht mit einer Choreografie oder mit ein bisschen mehr Technik. Steckt so ein bisschen noch mehr dahinter als der reine Körpereinsatz. Und Phlegmatikerinnen sind zugegebenermaßen die Gruppe, die am wenigsten inneren Drang zur Bewegung haben. Aber wenn, dann ist es eben auch, macht es auch Freude, tut ihnen extrem gut und Ausdauersportarten sind was sie schön finden. Und deswegen gerne auch zum Beispiel Wandern in der Natur bevorzugen. Das Ganze mag ich gern noch abschließen mit dem Thema Nahrung. Es gibt ja häufig diesen Spruch, Nahrung ist Medizin. Dem kann ich nicht mehr zustimmen, weil das dieses Thema auch so sehr auflädt, dass es komplett aus den Fugen gerät. Und das finde ich unangemessen. Was klar ist und was auch schon häufig angeklungen ist, je nach Temperament tut mir potenziell anderes Essen gut. Und wenn ich aus dem Gleichgewicht geraten bin, kann ich da auch mit dem Essen unterstützen, dass es mir vielleicht besser geht. Grundsätzlich steht keine Frage, was ich esse, wie viel ich esse, wann ich esse, welche Zusammenstellung etc. macht was mit meinem Wohlgefühl. Aber es ist keine Medizin. Medizin ist Medizin und Essen ist Essen. Und Essen hat 10.000 Funktionen in so einem Menschenleben und eine davon ist, uns zu versorgen mit ausreichend Nährstoffen und den Nährstoffen, die ich auch gerade brauche, in einer Form, die ich auch verarbeiten kann. Und daran, logisch, habe ich jetzt auch keinen Zweifel. Ich möchte nur sagen, dass das bei mir auf jeden Fall nicht so ist. Hier ist das und jenes und damit wirst du gesund. Das werde ich euch nie erzählen. Ich mache gern Vorschläge, was man ausprobieren kann, um eben in dieses Spüren reinzukommen und nicht davor zu sitzen und sich denken, boah, ich bin so gewohnt, dass mir Leute sagen, was ich tun soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles zur Unterstützung, um da hinzukommen. Du kannst mir auch erzählen, hey, interessiert mich doch nicht. Ich weiß, was ich brauche. Geil. Freue ich mich. Und mach das genau weiter. Ist genau so, wie es dir gut tut, finde ich tipptopp. Und jetzt zu den Temperamenten und ihrem Essen. Das hängt direkt ab von dieser Thematik, sind sie warm oder kalt. Und Nahrungsmittel kann man auch da so ein bisschen einordnen. Da geht es nicht darum, wie fühlt sich das Nahrungsmittel am Anfang an, sondern wie wirkt denn das Nahrungsmittel, wenn es hier durch den ganzen Körper einmal durch ist. Ist mir danach eher warm, ist mir danach eher kalt, macht mich das insgesamt eher trocken oder eher warm. Und natürlich kann ich das ganz banal anfangen und sagen, eine Salatgurke, die ist kalt, wenn ich sie nicht gedämpft habe, und feucht, weil besteht primär aus Wasser. So, bei manchen Lebensmitteln ist das so einfach wie da. Und eine Chili, Überraschung, die macht sehr warm und sehr trocken. Und das so als grob Einblick, ne, wenn ich merke, ach Gott, ich habe irgendwie, mir ist immer so kalt, dann könnte ich vielleicht was essen, was mich potenziell wärmer macht und vielleicht geht es mir dann besser, wenn mir immer so heiß ist oder ich hitzig reagiere. Vielleicht, wenn ich was esse, was mich ein bisschen abkühlt, kann das das unterstützen. Dann noch ein paar Ideen. Wie mache ich das denn im Alltag? Grundsätzlich, ich habe ja schon Einblick gegeben, ne? Da einfach mal reinzuspüren. Und um reinzuspüren, brauche ich manchmal Pausen. Deshalb empfehle ich immer wieder gerne, gönn dir mal eine Pause. Das muss keine Riesenpause sein, aber einfach so ein Moment, wo ich gucke, wie geht es mir jetzt? Dann zu gucken, wie geht es mir, während ich irgendwas tue oder esse und wie geht es mir danach. Und das kann ich mit dem Essen machen, das kann ich mit Schlafen machen, das kann ich mit Bewegung machen, mit Arbeiten, mit Kontakten, mit allem in meinem Leben mal reinzuspüren, wie geht es mir davor und wie geht es mir danach. Und wie geht es mir dabei? Habe ich Freude daran? Lässt mich das leuchten? Lässt mich das strahlen? Kann ich mich da richtig reinfallen lassen? Und ich finde, das, was häufig läuft man so auf so einer Automatisierungsspur. So, ich mache das so, das ist mein Ablauf. Und manchmal ist es schön, eine Pause zu machen, zu gucken, finde ich das immer noch schön? Macht mir das Spaß? Ich will vielleicht mal wieder was anderes ausprobieren oder ein bisschen was abwandeln, weil wir verändern uns ja regelmäßig, immer wieder, aus unterschiedlichen Gründen. Und Pausen, um das wahrzunehmen, können dabei unglaublich helfen. Spür mal drüber nach. Impulse zur Selbstwahrnehmung. Und so eine Pause machen wir jetzt auch nochmal zusammen. Und zwar mit unserem Impuls zum Selbsterspüren, der dich dabei unterstützen soll, zur Expertin deiner selbst zu werden. Oder aber die Expertin wieder ein bisschen wach zu rütteln. Nimm dir gern 15 Minuten Zeit dazu, schnapp dir einen Stift und einen Zettel, mach mal kurz Pause und komm dann zurück. So, was wir machen ist, wir setzen uns am besten an den Ort, wo wir ungestört sind, wo uns keiner nervt. Atmen erstmal ganz tief durch, kommen bei uns selber an und dann stell dir gerne folgende Fragen. Ich sag dir sie jetzt einmal durch, du notierst das und dann nimmst du dir die Zeit, sie konzentriert zu beantworten. Auch gerne nachdem du den Podcast angehört hast, da kommt nur noch eine kurze Zusammenfassung jetzt dann danach. Aber das ist so mein Impuls, den ich dir heute gerne mitgeben möchte. Frage Nummer 1. Wie reagierst du auf Stress? Frage Nummer 2. Welche Tageszeit liegt dir besonders? Wann fühlst du dich besonders wohl am Tag? Frage Nummer 3. Wie fühlt sich deine Haut? Wie hört sich deine Stimme an? Und wie fühlt sich dein Energielevel an? Frage Nummer 4. Welche Bewegungsform tut dir wirklich gut? Nicht, welche Bewegungsform denkst du, dass unglaublich wichtig wäre zu machen oder es machen alle oder da verbrennt man am meisten Kalorien oder irgendwas, sondern was tut dir wirklich gut? Und vielleicht musst du da ein bisschen zurückgehen in deiner Geschichte und gucken, was habe ich früher gerne gemacht. Aber das ist die Frage, welche Bewegungsform bereitet dir persönlich wirklich Freude? Und dann die fünfte Frage, und die kann so vielfältig sein. Was sorgt dafür, dass du dich wirklich wohlfühlst? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erkunden und schreib dir deine Antworten vielleicht auf und vielleicht siehst du damit dann auch schon ein paar Tendenzen hinsichtlich deines Tempers.
Es war heute wieder ganz schön viel Information und ich habe viel länger gequatscht, als ich das eigentlich wollte. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie hin, das einigermaßen auf eine halbe Stunde runterzukürzen. Ich befürchte, das ist mir wahrscheinlich nicht gelungen, wenn du jetzt hier an dem Punkt angekommen bist. Aber ich hoffe, es kam ein bisschen rüber, dass die Temperamentenlehre wirklich ein großartiges Werkzeug sein kann, um sich selbst zu erkunden und sein Leben zu gestalten, potenziell so, dass es einem besser geht und bei Bedarf, also wenn ich aus dem Ungleichgewicht bin und deswegen Beschwerden habe, darauf auch zu reagieren. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, weil die alle einen Einfluss darum haben, wie es mir geht, wie ich auf Reize reagiere, wann ich mich in Balance fühle. Und natürlich ist dabei total spannend zu gucken, Symptome möglichst frühzeitig zu erkennen. Also wenn ich mehr bei mir bin, zu gucken, wenn was aus dem Gleichgewicht ist, woran merke ich das denn? Habe ich plötzlich trockene Haut? Ist meine Verdauung nicht mehr so gut? Wie ist mein Appetit? Und das sind alles diese Wahrnehmung, hilft uns dabei, zur Expertin unserer selbst zu werden. Spür mal drüber nach.
Das war's für heute. Was kannst du dir aus der heutigen Folge mit in deinen Alltag nehmen? Spür mal drüber nach und erzähl mir gerne davon. Per E-Mail unter info@spürmal.de, auf meiner Instagram-Präsenz oder auf Facebook, wenn du das lieber nutzt, unter Veronika Teig. Und wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, habe ich auch einen Blogbeitrag für dich vorbereitet auf meiner Website spürmal.de mit UE. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich wahnsinnig über ein Follow, über ein Like, über eine Bewertung. Gerne, egal auf welcher Plattform du so unterwegs bist, das hilft mir irrsinnig weiter. Und wenn du ein spezielles Thema im Kopf hast, über das du gerne mehr erfahren willst, dann melde dich doch gern bei mir. Und wenn du jetzt so richtig Lust auf eine intensivere Arbeit innerhalb der traditionellen europäischen Medizin hast, dann melde dich doch gerne bei mir für ein 1:1. Du kannst ganz einfach Online-Termine machen für ein Beratungsgespräch oder aber auch für eine Massage genau auf dieser Liege bei mir in Berlin in Kaulsdorf. Ich schicke dir ganz viel Dankbarkeit für deine Zeit, dass du heute dabei bist. Ich finde es ganz großartig, dass du dich auch für die Themen interessierst, so wie ich. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören und sehen. Deine Veronika.
Outtakes.
Der Satz ist zu kompliziert, deswegen sollte ich ihn wahrscheinlich einfach umschreiben, wenn ich ihn nie sagen kann. Oh, ich muss so viel schneiden, ich brauche einen Prompter, das ist sonst richtig nervig. Ich brauche Stunden, um einen Podcast aufzuzeigen.
Oh, oh Gott, atmen. Flugzeug. Ich weiß nicht, ob man das wirklich hören kann, aber ich werde dann erstmal gucken. Sonntag, die fliegen tief. Ich habe gedacht, ich nehme Sonntag auf, weil da ist vielleicht leiser und keiner mit Rasen und sägt irgendwas oder so. Wenn wir den jetzt Sonntag aufnehmen, ist es schlauer, dass dann natürlich Flugzeuge auffliegen.